خدام احمدیه.
Der Nuruddin Podcast.
Assalamu alaikum, liebe Khudam Brüder, und willkommen zurück zum Nuruddin Podcast Khutbah Revived. Ich begrüße neben mir auch Mrumi Sahib, Hasib Gurman Sahib. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa barakatuh.
Mrumi Sahib, ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn es ist jetzt die erste Episode, seitdem wir die Folgen produzieren, dass es wieder um die Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geht und auch um die Expedition. Mrumi Sahib, können Sie vielleicht einordnen oder wissen Sie noch ungefähr, wann Hazur angefangen hatte, über die Gefährten zu sprechen? Ich hatte nochmal nachgeschaut.
Okay.
Das
und ja, also das ist, also das Gefühl ist, dass es zwar schon lange her ist, aber wiederum aufgrund von Corona ist so der Zeitgeist bzw. das Zeitgefühl ist so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen hat sich geändert. Aber ich denke mal, das ist schon fast 5 Jahre her. So.
Tatsächlich sogar länger, es war vor Corona, ja. Wenn ich nicht ganz falsch liege, 2017.
17,
oder? Wenn Hazur Akdas hatte 2017 damals angefangen, über die Sahaba zu sprechen, über die Badri Sahaba, über die Ashra Mubashra und viele weitere Gefährten, aber auch die Khulafa Rashidin. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, man neigt dazu, vielleicht den Gedanken zu haben, okay, es sind vielleicht historische Abhandlungen, die Hazur Akdas macht. Aber da steckt ja, denke ich, viel mehr dahinter.
Deutlich viel mehr. Vor allem, was interessant ist, wenn man den Gesamtkontext betrachtet, ne? Erstens wird uns Ahmadis ja vorgeworfen, wir würden nicht den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam respektieren, ihn nicht als Khatam an-Nabiyyin ansehen, ja? Das hat auch so, glaube ich, in der vergangenen oder in der vergangenen Freitagsansprache davor, wo er den verheißen Messias, sallallahu zitiert hatte, auch erwähnt gehabt, was denn die wahre Bedeutung von Khatam an-Nabiyyin ist. Nicht nur, dass man ihn als einen letzten Prophet annimmt, weil wenn jemand letzter ist, wo ist denn darin die Erhabenheit? Ja, wenn einer in die Moschee als letztes kommt, in der letzten Reihe steht, ist ja gar keine große Größe dabei. Ja? Die Größe ist ja bei der Vorstellung, und das hat nicht nur der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam deutlich gesagt, sondern auch viele, viele Gelehrten in der islamischen Zeit schon vorher, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam der letzte gesetzgebende Prophet ist, von daher sein Gesetz am höchsten ist und er von der Reinheit und von der Größe her Khatam an-Nabiyyin ist, also sozusagen das Siegel der Propheten ist. Es kann keiner mehr kommen, der höher als ihn ist. Ja? Aber das wird uns vorgeworfen, uns Ahmadis. Und dann gibt es ja dieses eine interessante Hadith, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Juden sich in 72 Gruppierungen aufgeteilt haben. Meine werden sich in 73 aufteilen. 72 werden in der Hölle sein und eine wird im Paradies sein. Und dann wollten natürlich die Gefährten wissen, wer wird denn diese eine segensreiche Gruppe sein, später die kommen wird. Ja, was werden sie tun? Was werden ihre Merkmale sein? Und so, jetzt wird es interessant. Da hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sie werden eine Jamaat sein, also eine Gruppe sein, eine Gemeinde sein. Und sie werden meinen Weg und den Weg meiner Gefährten folgen. Ja? Also quasi die Voraussetzung, um zu wissen, welche Gemeinde jetzt diese eine Gemeinde ist, da muss man vielleicht alle mal zusammenlegen und gucken, welche Gemeinde folgt am meisten den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, versucht die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam aufrechtzuerhalten und wer folgt den Weg auch der Gefährten. Und ist eine Gemeinde. Und eine Gemeinde kann auch nur dann als Gemeinde funktionieren, wenn sie einen Leader hat, wenn sie einen hat, der sie auch in eine Richtung führt. Und das ist halt in dem Fall natürlich auch das Khilafat, ja. Und wenn man dann diese Freitagsansprachen, seit 2015 haben Sie gesagt, oder 2017 laufen die schon, die sind ein Beweis dafür, dass diese Gemeinde genau die Gemeinde ist, die der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte, weil in den Khutbats von Hazur Akdas es um den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam geht, ununterbrochen teilweise. Ne? Also natürlich, wenn so eine Jelsa kommt, dann ist oder ganz spezielle Situationen, dann hat Hazur andere Khutbat-Themen auch ausgewählt. Aber auch um dieses Hadith geht auch so in Erfüllung, dass es die Ahmadis sind, die gucken, hey, wie war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er gesagt, was hat er gemacht und wie waren die Gefährten, was haben sie gemacht und was haben sie getan, was haben sie gesagt und wie können wir uns mit ihnen in der heutigen Zeit identifizieren. Ich glaube, das ist die Botschaft, die Hazur Akdas mit diesen Khutbats uns geben möchte, zu schauen, wie waren die und die Reformation heißt ja, zum Ursprung zurückzugehen und wir sollten uns an ihnen anknüpfen und so werden, wie sie waren.
Mhm. Ja, ganz interessant. Ich glaube, Sur baut ja auch mit seinen Ansprachen da einfach auch diese spirituelle Brücke, würde ich sagen, zwischen uns und versucht uns einfach wieder zu verstehen, was eigentlich unsere Identität ist. Das ist das Interessante, weil die Gefährten, aber auch die Gefährtinnen, das waren ja nichts, sie waren ja genauso wie wir Khudam heute, ne? Auch die gewisse Träume haben, Ängste haben, mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Und Azur gibt uns wirklich Woche für Woche über die Gefährten halt ein Blueprint mit, einen roten Faden, wie wir uns daran orientieren können. Und ich glaube, für jeden Einzelnen ist bestimmt ein gewisser Gefährte dabei oder ein Aspekt des Lebens dieser Gefährten, woran man sich vielleicht wiederfindet oder für sein Leben auch etwas mitnehmen kann. Und genauso war das in den vergangenen Wochen vor Ramadan. Da ging es ja hauptsächlich um die Expedition rundherum um Khaybar. Also, das möchten wir jetzt einmal hier nicht wiedergeben, was Khaybar genau war, worum es ging. Ich glaube, jeder, der die Khutba vor Ramadan gehört hatte, weiß sofort, was damit anzufangen. Und in dieser Ansprache, also aktuell, ging es ja auch darum, dass Khaybar ja bereits eingenommen wurde, dass man ja die Schlacht gewonnen hatte, aber dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch um den Sieg herum noch etwas viel Schöneres ja, bekommen hatte, wo er selber gesagt hatte, ich weiß nicht, was schöner ist, der Sieg um Khaybar oder die Wiederkunft vom Gefährten Hazrat Jafar.
Das war der Cousin, glaube ich, des heiligen Propheten, wenn ich mich nicht täusche. Aber er war auf jeden Fall verwandt mit dem heiligen Propheten. Also, es war ja aber nicht nur Hazrat Jafar, sondern es waren ja die Gefährten, die bereits in der Zeit, als Muslime in Mekka gewohnt haben, noch vor der Auswanderung nach Medina, die erste Auswanderung, die nach Abessinien dann stattgefunden hat, da die Gruppe, die damals dahin gegangen ist, da war ja er ein Teil davon. Und als die zurückgekehrt sind, und dann haben zwei Ehefrauen des heiligen Propheten sich untereinander unterhalten. Und das ist auch das Schöne, dass man so ein bisschen auch herausfindet, dass das was vielleicht auch die Frauen des Propheten gesprochen haben und dass sie sich auch nicht immer einer Meinung waren, ja. Und stand jetzt die Frage im Raum, welcher der Gefährten hat den höheren Rang, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesamte Zeit waren, sowohl in Mekka und dann auch in Medina mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, oder die dann nach Abessinien ausgewandert sind, im heutigen Äthiopien, dort eine Zeit lang ohne den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewohnt haben, auch ohne die Tarbiyat in Anführungszeichen, ja, und dann erst nach Medina beziehungsweise zu dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind. Und das wurde dann vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gelegt. Und als tatsächlich diese Begebenheit Herr Sud erwähnt hat, und ich habe darüber nachgedacht, was könnte die Antwort sein? Ich kam nicht zu einem Entschluss. Ja, ich wusste nicht, weil es ist ja schwierig zu sagen, die Truppe ist besser als die, ja, und mit welcher Begründung? Ja, und dann hat man das den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam mir vorgelegt und er hat es ganz einfach gelöst, was völlig nachvollziehbar ist. Und da hat er gesagt, dass diejenigen, die nach Abessinien damals ihre Hijrat gemacht haben, ihre Auswanderung gemacht haben, sind höher gestellt, weil sie zwei Auswanderungen gemacht haben, wohingegen die, die nach Medina gekommen sind, nur eine Auswanderung gemacht haben. Und ich sehe da auch so ein bisschen diese Schönheit, dieses Aufbauen der Sahaba, die nach Abessinien gegangen sind, weil die einfach so eine lange Zeit an ihrem Glauben festgehalten haben, ohne dass sie den heiligen Propheten von ihm gehört haben, ohne dass sie diese Tarbiyat auch, diese Erziehung bekommen haben. Ja, also das muss ja ein extrem fester Glaube gewesen sein, ja, und dass sie daran festgehalten haben und dann trotz den Schwierigkeiten dann zu den Muslimen später gekommen sind, ja. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, was die Sahaba bekommen haben, die aus Abessinien das kann man schon nachvollziehen.
Ja, man muss sich ja auch nochmal in die Zeit zurückversetzen. Es war ja nicht so, dass in Abessinien dann jede Woche auch eine Freitagsansprache vom heiligen Propheten auf eine Art und Weise irgendwie übertragen wurde, wie wir es heute kennen, egal in welcher Ecke der Welt man sitzt. Und das war auch ganz interessant, wie Hazrat Asma Anha, meine ich, war das ja.
Eine Ehefrau, genau.
Genau, eine Ehefrau, die halt gesagt hatte, nee, ich werde jetzt erstmal den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fragen und davor auch noch nichts essen, bevor ich darauf keine Antwort habe. Und auch die weiteren Gefährten, die nach Abessinien ausgewandert sind, die sind ja auch immer wieder zu ihr gekommen, um die Antwort von ihr zu hören. Also sie hatten so eine große Freude über die Antwort des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war mit nichts zu vergleichen, was sie zur damaligen Zeit hatten.
15 Jahre waren das. ganze 15 Jahre, die sie sozusagen dort ausgeharrt haben, ausgehalten haben und dann erst auch wieder zurückgekommen sind. Ja? Also kann man diesen Gefährten auch letztendlich auch dementsprechend diesen Respekt auch zollen, beziehungsweise da sind sie auch dem würdig. Also das haben sie sich verdient, in Anführungszeichen. Ne?
Ja, absolut. Es gab auch weitere Punkte, die Sur genannt hat in der Freitagsansprache, die ganz interessant war. Ein Punkt war, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, korrigieren Sie mich da gerne, es gab auch aus dem Volk von Cheber auch eine Art Geschenk, sage ich mal, in Form eines Sklaven, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam überlassen wurde. Und als die Expedition weiterging, da war ja ein Tal namens Wadi al-Ghura, glaube ich, wo jüdisches Lehm angesiedelt war, da wurde dieser Sklave von einem Pfeil getroffen. Und die Sahaba hatten gesagt, sich beglückwünscht, dass er jetzt einem Märtyrertod verstorben ist. Aber der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hatte gesagt, dass er, bevor die Beute von Cheberia verteilt wurde, hat er sich, meine ich, ein Stück Tuch oder eine Decke zu sich genommen.
Mhm.
Und da hat der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, dass bereits ein oder zwei Riemen zu eurer Hölle sein können, ne? Also wenn man sich daran vergeht. Also es war halt in den Augen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Diebstahl.
Ja, also das ist auch das Interessante daran, ne? Dass man dann daraus einfach lernt, dass Dinge, die einem nicht gehören und Geld, was man verdient auf Kosten anderer in der heutigen Zeit, also es gibt genug Möglichkeiten in der heutigen Zeit, Geld zu verdienen, wo man weiß, da hast du eigentlich kein Recht drauf, das gehört jemandem und ist aus falschen Wegen oder durch falsche Wege in Anführungszeichen abgezogen worden. Und die Versuchung ist sehr groß, zu sagen, ich akzeptiere es einfach, das gehört jetzt mir. Mhm. Ja? Aber das ist ja auch in einer Form sozusagen, also das Geld, wo du nicht das Recht drauf hast, das sollte man fernlassen. Da sollte man sich davor entfernen. Auch wenn die Versuchung groß ist, aber da kann man aus dieser Begebenheit auf jeden Fall lernen, dass man das Geld am besten die Finger davon lassen sollte und nicht gierig werden sollte, auch wenn es ein bisschen Geld ist, auch wenn man sich das schönredet, das gehört einem. Aber es sollte wirklich fair sein, und wenn man den Heiligen Koran aufschlägt und sich anschaut, Hazrat Shu'aib Rasulullah zum Beispiel, ja, er ist zu seinem Volk gekommen und hat immer wieder gepredigt und hat gesagt, dass wenn ihr handelt, dann handelt gerecht. Das heißt, wenn ihr einen Kunden bekommt und wenn ihr ihm die Leistung gibt, erbringt, wenn neben ihr etwas verkauft, dann das soll fair sein, das soll ausgewogen sein, das soll nicht, dass ihr, das macht man ja heutzutage in Pakistan, wenn man ein Kilo Äpfel haben möchte, dann legt man einfach ein bisschen mehr Gewicht in dieser Schale rein, die Kilo Äpfel messen soll, so dass man am Ende vielleicht nur 800 Gramm gibt und sich 200 Gramm gespart hat, aber der Kunde sieht, dass es ein Kilo ist. Ja? Also diese 200 Gramm, die man in dem Moment gespart hat oder das Geld, was man sich verdient hat, das ist eben das falsche Geld, was unter Diebstahl fällt. Und in der heutigen Zeit zählt es genauso. Viele von uns sind selbstständig oder haben es vor. Also da muss man schon sehr, sehr bedacht sein, dass man jenes Geld wirklich auch nach Hause bringt und auch zulässt, was wirklich verdient ist, was auch gerecht ist. Ne? Also was nicht ungerecht verdient ist. Das sind so kleine Dinge, die man auch eben aus dieser Khutbah dann auch für seinen Alltag mitnimmt, ne? Und lernt.
Mhm. Weil langfristig führt das ja auch nur zur eigenen Vernichtung, egal ob das eine große oder kleine Menge ist, die man sich da anhäuft, langfristig gesehen wird das halt einem nichts bringen.
Das bringt nichts. Das ist die Gier des Menschen, das ist der Shaitan, der flüstert einen ein. Am Ende sind das wirklich wenige Euros, aber genau diese wenigen Euros können wie in diesem Fall einem zu Verhängnis werden. Mhm. Ja, also da muss man schon sehr, 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 sehr vorsichtig auch sein. Das ist schon richtig. Das ist schon nicht ohne, ja.
Das ist ja bei einigen, aber auch bei Muslimen, was ich manchmal höre, so der Standpunkt, auch in diesen Ländern wie Deutschland, ja, wir nehmen es ja jenen, die halt mehr haben oder die sich es ja auch zu Unrecht genommen haben, und sie vertreten das dann mit dieser Meinung.
Ja gut, ich glaube, das wird nicht in den Augen Allahs zählen. Ja? Also die sind für ihre Taten zuständig und wir sind für unsere Taten zuständig. Wir sind nicht diejenigen, die Macht haben und die Macht uns nehmen können und sagen können, da er etwas falsch gemacht hat, deswegen mache ich auch etwas Falsches. Das ist doch völlig verrückt, ja, wenn man auf so eine Art und Weise versucht, Dinge rechtzufertigen. Ich glaube, das ist nur, das sind eben diese Einflüsterungen des Schetans, die man zulässt. Und das ist die Aufgabe des Schetans. Ja. Der Heilige Koran hat uns erklärt, es gibt zwei Formen des Schetans: einmal Iblis und einmal Schetan. Iblis ist der, der mit Stolz kommt, der direkt sagt, nö, mach ich nicht. Also dieses direkte, dieses mit Stolz reagieren. Schetan ist derjenige, und er war ja auch der Adam damals auch verführt hat, er versucht, Dinge schön zu reden. Und da muss man sich manchmal ertappen. Manchmal ist man in einer, ist die Versuchung des Iblis groß in einem, die sagt, dass man direkt dem einfach Nein sagen soll, mach ich nicht, ja, nö, will ich nicht. Und manchmal ist es der Schetan, der versucht, Dinge schön zu reden und sagt, ja, aber schau mal, er gibt es dir doch oder er wird es nicht erfahren, etc., etc. Nimm es einfach, ja. Deswegen, also da muss man immer auch seinen Feind kennen, weil der Heilige Koran hat ja gesagt, der Schetan ist dein Feind. Und behandle ihn wie dein Feind. Und wenn ich nicht weiß, wer mein Feind ist, der wird mich ständig attackieren und ich würde es nicht wissen und ich werde daran ja leiden. Und ich werde Schaden dadurch haben. Deswegen muss man seinen Feind kennen. Es ist entweder der Iblis oder der Schetan, der ist in uns drinne. Jeder von uns kennt seinen Iblis und seinen Schetan am besten und jeder muss gegen ihn selber ankämpfen. Das wird nicht von außen passieren, das muss von innen kommen. Und das ist auch der ganze Sinn hinter der Spiritualität und hinter Gott erfahren. Ja? Je mehr man gegen das Schetan ankämpft und je mehr man die Stimme des Satans verneint, umso größer wird auch die Stimme des Engels, der in einem auch ist, der auch zu einem etwas Guten aufruft. Ne? Also da, das ist so ein Kampf, den jeder mit sich führen muss. Und über diesen Kampf wird auch letztendlich im Jenseits belohnt oder bestraft werden.
Mhm. Ja, Rübsab, ich glaube, mit diesen Worten würde ich auch abschließen. Tolle Worte zum Abschluss. Zum Schluss nochmal der Impuls. Wer die Khutbah verpasst hat, gerne noch nachhören. Dieser Podcast dient nicht dazu, die Khutbah zu ersetzen. Das können wir auch nicht, gar nicht. Und Mrubisab, ich bedanke mich bei Ihnen und wir hören uns inshallah nächste Woche wieder. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.